Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht es hier weiter mit der Reihe zur Folgegeburt nach einem Sternenkind. Wenn du neben dem Wissen aus dem Podcast auch noch mit ganz konkreten Tools in die Umsetzung kommen möchtest, dann empfehle ich dir meine Masterclass in Vertrauen durch das dritte Trimester. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um gelassen und in Vertrauen durch das letzte Trimester deiner Folgeschwangerschaft inklusive Folgegeburt und Wochenbett zu gehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Liebe Doro, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass es geklappt hat. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht. Aber ich muss dir sagen, als ich diese Folge Geburtsreihe geplant habe, warst du eine der ersten Personen, die ich im Kopf hatte, wo ich dachte, die Doro muss ich auf jeden Fall einladen und mit ihr über dieses Thema der Folgegeburt sprechen. Weil es so, das einfach so matcht und ich möchte jetzt gar nicht so viel vorne wegnehmen, sondern dich bitten, dich mal in deinen eigenen Worten hier vorzustellen. Was machst du denn so und was machst du denn auch für Sterneneltern ganz speziell?
Danke erstmal für diese schönen warmen Worte und für deine Einladung. Und ich bin Hebamme, bin seit 15 Jahren so in den verschiedenen Settings unterwegs gewesen, habe eine Zeit außerklinisch gearbeitet, Geburtshaus, Hausgeburten begleitet und bin jetzt aktuell im Krankenhaus. Und für Sternenkindeltern habe ich so verschiedene Angebote so seit 2020. Es fing an mit dem Rückbildungskurs für Sternenkindmamas, der online live stattfindet. Daraus hat sich ein Geburtsvorbereitungskurs für Sterneneltern in der Folgeschwangerschaft entwickelt, verschiedene Workshops und Mother Blessing für Sternenkindmamas. Da ist jetzt auch das nächste am Muttertag. Also morgen freue ich mich schon voll drauf.
Ein schönes Datum dafür. Toll.
Ja, ja. Total schön. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Es ist immer so in meinem Kopf nicht so ganz klar, weil es einfach so vielseitig ist. Ganz immer muss ich immer überlegen, was mache ich noch eigentlich? Also was auf jeden Fall ein wichtiger Teil zusätzlich geworden ist in meiner Arbeit, sind halt jetzt tatsächlich auch ätherische Öle in letzter Zeit. Also das kam so als letztes dazu, wo ich so das Gefühl habe, es unterstützt einen einfach, also Menschen, egal in welchem Alter und egal in welchen Lebensphasen, aber auch besonders toll in der Trauer, besonders effektiv, auch emotional, also sowohl körperlich als auch emotional. Und genau, so ist es noch dazu gekommen. Und ich habe auch einen eigenen kleinen Podcast, der gerade in Pause ist, aber genau, der Sternenkind.liebe und so vielleicht ganz grob erstmal.
Genau, das packen wir auch alles in die Shownotes rein, dass ihr die Doro auch direkt erreichen könnt, dass ihr euch ihre Arbeit anschauen könnt. Das findet ihr dann alles auch in den Shownotes. Genau, ja. Und magst du mal noch erzählen, was so dein Weg auch war? Warum bietest du denn so viel an für Sternenkindeltern? Weil das ist ja wirklich auch ungewöhnlich. Also die Menschen, die dich in ihrer Nähe haben, die haben Glück, weil da wirklich so ein bunter Blumenstrauß da ist. Und dann gibt es ja einfach auch so viele Ecken deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum, wo es wirklich gar nichts gibt, ne, für Betroffene.
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich auch so ein bisschen meine Intention. Also ich habe schon immer mich tatsächlich auch mit dem Tod als Hebamme beschäftigt. Also es war so, dass ich schon in meiner Ausbildung hatte ich eine ganz großartige Lehrerin, die war Hebamme und Psychologin und die hat uns wirklich ganz, ganz wundervoll an die Hand genommen, auch mit diesem ganzen Thema. Also wir hatten richtig so ein paar Tage, wo wir weggefahren sind als Kurs und wo wir auch ganz viel selber unsere eigene Geschichte reflektiert haben. Also das heißt, es ist schon immer ein Bestandteil meiner Arbeit und hat mich auch tatsächlich als ganz junge Hebamme, wo ich noch Beleghebamme war, im ersten Jahr hatte ich direkt, ich glaube, 3 Sternenelternpaare und habe auch gelernt in einer Klinik, wo auch ja der aktive Abschied von Kindern mit einer Diagnose tatsächlich auch sehr, sehr häufig durchgeführt wurde. Das ist ja auch nicht in jedem Krankenhaus so. Also das heißt, ich bin da so gefühlt schon ein bisschen wie reingewachsen, schon als Schülerin. Ja. Und dann ist 2019 mein Sohn still zur Welt gekommen und mir war schon immer klar, dass nicht viel existiert von uns Hebammen, aber in dem Zuge ist es mir nochmal richtig wie so Schuppen von den Augen gefallen. Und ich war selber so unfassbar dankbar für meine Hebamme, die einfach so toll für mich da war. Und ich habe so am eigenen Leib spüren dürfen, was das für mich für einen Unterschied gemacht hat.
Ja, und absolut.
Dann gedacht, okay, krass. Jetzt ist Corona gewesen, so, ne? Also es war so die Zeit ja auch von Corona. Dadurch hat sich dann auch so eine Tür geöffnet für uns Hebammen, dass wir auch online Dinge anbieten konnten. Und so kam so ein bisschen eins zum anderen. Also ich habe mir das gar nicht so selber gesucht. Also es haben tatsächlich auch immer wieder schon Kolleginnen auch gefragt zwischendrin, Mensch, willst du nicht mal? Und ich habe auch eine Kollegin, die hier auch in der Nähe eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, schon vor über 15 Jahren und die das auch gerne mal abgeben wollte. Und ich war immer so, ja nee, warum soll ich denn das jetzt machen? So, ne? Also das ist oft von ja schon lange irgendwie immer so.
Aber es scheint irgendwie dein Weg zu sein, ne, wenn ich das jetzt so höre. Ja,
ja, irgendwie hat es was mit mir zu tun offensichtlich. Und von daher habe ich es irgendwann akzeptiert und bin den Weg gegangen, genau. Ja. Und so kam, also ich habe mir das nie so überlegt, ne? Das kam wirklich so eins zum anderen. Und ich hatte so das Gefühl, dass auch gerade so 2020 war ja auch das Thema gerade auch von kleinen Geburten. Es war noch ganz anders als jetzt. Also da sieht man auch, was in 4 Jahren sich auch schon verändert hat, ne?
Ja.
Also es gab viel weniger die Frauen, die auch zu Hause abgewartet haben zum Beispiel. Und es hat sich einfach auch durch Artikel, auch in Ärzteblättern und so, hat sich so viel verändert. Ne? Also ich bin sehr dankbar darüber.
Glaubst du, das definitiv ein Aufwind da. Und dennoch ist noch, ne, wie du auch sagst, ist es dann so wie Schuppen vor den Augen gefallen, wie wenig es an Angeboten gibt. Ne? Also oder auch, dass in eurem Beruf, also im Bereich von Hebamme, im Bereich der Schwangerschaft, da ist es ja eigentlich so klar, ne? Also es gehört damit rein, weil die Frauen sind ja schwanger, sie ist, also, ne, ist ja ihr Baby, was dann in dem Moment auch verstorben ist, wo sie die Begleitung auch brauchen. Und daher, also mir geht's auch oft so, dass ich mir immer denke, hey, da fehlt noch so viel an Angebot. Wir haben 2024, wie kann das sein? Also gefühlt ist das manchmal so ein Mittelalter, obwohl schon so viel passiert ist, ne? Also ich kann es auch so von 2016, als Lara geboren ist, bis jetzt. Ja. Ist da einfach schon eine Bewegung da. Und ich sage ja auch immer, es ist noch weniger, als wenn wir so mal das so ein bisschen aufteilen, so akute Trauerbegleitung von Verlust eines Babys und dann die Folgeschwangerschaft, die Schwangerschaft danach. Da wird's dann noch weniger, ne? Irgendwie, was es da an guter Begleitung gibt.
Auf jeden Fall, das kann ich sehr bestätigen.
Und du hast jetzt gerade gesagt, Doro, du bietest unter anderem ja auch einen Geburtsvorbereitungskurs für die Folgeschwangerschaft an. Magst du mal sagen, was da auch so vielleicht besonders ist oder anders ist als in einem Geburtsvorbereitungskurs, den man sonst normalerweise macht? Und in diesem Zuge, lass uns doch gleich mal auch einsteigen, was macht denn die Folgegeburt auch so besonders?
Ja. Also dieser Kurs ist immer wieder im Wandel tatsächlich. Ein bisschen auch mit den Menschen, die teilnehmen, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil meines Wesens, dass ich auch immer das Gefühl habe, es braucht ja auch jeder Kurs ein bisschen was anderes.
Total,
so habe ich zu Beginn gestartet. Da war ganz viel die Nachfrage tatsächlich so in der Frühschwangerschaft. Also ich hatte am Anfang erst so 2 Frühschwangerschaftstreffen und dann gab es diesen Kontakt. Und dann habe ich so 4 Treffen quasi in der späteren Zeit angeboten und habe dann gemerkt, dass die Geburtsvorbereitung viel zu kurz gekommen ist. Also wir haben von den Krankenkassen als Hebammen einfach viel zu wenig Zeit für einen Kurs, der all das beinhaltet, was ich für sinnvoll erachten würde. So. Und dann habe ich irgendwann, sind dann diese Folgeworkshops daraus entstanden, wo ich das so ein bisschen einzeln aufgedröselt habe, um mich dann wirklich wieder auf die Folgegeburt zu fokussieren. Und von daher, es ist ein ganz normaler Geburtsvorbereitungskurs, nur dass natürlich andere Themen auch mit dabei sind durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ne? Also auch je nachdem, was die auch an Vorgeschichten mitbringen, finde ich, ist es auch immer noch mal ein bisschen anders, ob das eher frühe Verluste waren, ob das eher späte Verluste waren, ob das eher nach der Geburt passiert ist. So, ne, ist ja der Fokus auch immer so ein bisschen anders. Also das heißt, ich bin da relativ flexibel und ich merke, dass zum Beispiel Paare, die einen Verlust hatten, so in der Mitte der Schwangerschaft zum Beispiel, die hatten ja selten einen Geburtsvorbereitungskurs. Und wenn das dann das erste Kind war zum Beispiel, dann sind die zwar Folgegebärende und haben aber sehr, sehr wenig Hintergrundwissen, habe ich oft das Gefühl. Und also von daher habe ich schon auch das Bedürfnis, tatsächlich ganz normale Geburtsvorbereitungskursinhalte mit reinzupacken, was ich einfach auch als Hebamme wichtig finde. Und gleichzeitig ist natürlich schon auch der Fokus nochmal mehr darauf, was ist eben besonders. Und das, was ich vor allem besonders empfinde, und das deckt sich, finde ich, in der Schwangerschaft und während der Geburt eigentlich komplett, ist, dass natürlich eine Vorerfahrung da ist, die mit Triggern besetzt ist, die mit Sorgen, mit Ängsten, mit Herausforderungen verbunden ist, die einfach Frauenpaare nicht haben, die einfach ein erstes Kind bekommen, was gesund ist und glücklich in diese Welt kommt. So.
Ja.
Da versuche ich drauf einzugehen, mit Meditation, mit Körperübungen, mit Nervensystemwissen, so, ja. Versuche so einen ganzheitlichen Rahmen zu schaffen und gehe natürlich auch auf das Folgewochenbett nochmal ausführlich ein. So.
Ja, ja.
Das ist vielleicht
ganz gut. Würdest du sagen, in deiner Arbeit, weil es hat ja jedes Mal eine Geburt stattgefunden und natürlich eine Geburt, die jetzt, ich sag mal, in der 8., 10. Woche stattfindet, ist eine andere Geburt als eine Geburt in der 20. ist eine Geburt, die in der 40. Woche stattfindet. Ja. Merkst du da jetzt im Kontext für die Folgegeburt, ne, einen Unterschied zwischen auch, zwischen wirklich der Schwangerschaftswoche von der vorherigen Schwangerschaft, oder sagst du, das Thema Geburt, es ist völlig egal, es ist einfach belegt, auch mit diesem Schmerz und mit diesem Verlust, und dass das ist, was so eher vereinend ist, als dass es Unterschiede gibt? Was ist das so dein Eindruck?
Ich habe es immer schwer mit so allgemeinen Fragen, weil ich immer das Gefühl habe, es ist so unfassbar individuell. Also ich habe schon Paare begleitet, die hatten mehrere frühe Verluste und für die war das Thema Geburt vollkommen belegt, ähnlich wie bei einer Frau in der 40. Woche.
Ja.
Und wenn ich es pauschal benennen würde, würde ich, glaube ich, schon eher sagen, dass je früher der Verlust war, desto einfacher ist dann auch die Folgegeburt.
Mhm, das ist so nicht okay. Mhm, ja.
Also das ist so mein persönliches Goodness. Empfinden. Mhm. Wenn ich es verallgemeinern muss. Und das sagt es immer schwierig.
Das ist super schwierig.
Ich weiß. Genau, weil jeder irgendwie so unterschiedliche Dinge auch mitbringt. Und auch, dass ja auch nicht immer nur die Geburtserfahrung ist, sondern ja auch das Ganze drumherum. Ne? Also ich finde, das ganze Thema ist ja so viel komplexer, als das den allermeisten bewusst ist.
Ja.
Und genau. Also ich glaube, dass von der medizinischen Seite aus, je später ein Verlust ist, desto mehr Angebote gibt es hin zu Einleitung, zu Kaiserschnitt, zu geplanten Situationen. Und ich habe oft das Gefühl, es ist ein bisschen auch das, was halt die Schulmedizin anbieten kann.
Mhm,
also ne, sie bieten das an im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was absolut nachvollziehbar ist und oft aus einer großen Empathie heraus entsteht. Und ob das aber immer das ist, was das Paar braucht, ist die nächste Frage. Und ich glaube, dass eine Folgegeburt unfassbar beeinflusst wird schon von eigentlich der ganzen Phase ab dem Verlust. Also ich merke einen großen Unterschied. Wie hat die Verarbeitung stattgefunden? Wie war die Begleitung nach dem Verlust? Wie war die Zeit dazwischen, zwischen der Folgeschwangerschaft und der Schwangerschaft? Wie war überhaupt die Schwangerschaft? Ich finde, all das hat einen riesen Einfluss auf eine Folgegeburt. Und ich glaube, das ist fast eigentlich der Fokus, auf den ich mich am meisten versuche zu richten. Mhm. Dass wir versuchen, den ganz persönlichen eigenen Weg der Menschen, die wir begleiten, zu finden. Und damit eine Folgegeburt eben bestmöglich laufen kann. Und ich glaube, vielleicht soweit erstmal.
Ja, ich glaube, das sind echt so zwei Sachen, die da mit reinspielen. Zum einen, was du gerade genannt hast, ne, also auch so diese individuelle Geschichte des Verlustes und diese Verlustangst, die dann ja in die Folgeschwangerschaft mit reingeht, und dann tatsächlich die Geburtserfahrung an sich. Ja. Na, wie ist die? Und das beides zusammen ergibt dann sozusagen das, was nehme ich in meine Folgegeburt mit rein?
Auf jeden Fall.
Weil was ja auch ganz häufig ist, was viele Betroffene sogar auch irritiert. Ich habe ja zu meinen Kursen immer ein Vorgespräch und dann erzählen sie eben von ihrem Sternenkind und von der Geschichte, und ich höre ganz oft, die Geburt war total schön.
Ja.
So in all dem Schmerz, es war eine wunderschöne, kraftvolle, total schöne Geburt und mein Baby war dann da und ich war so stolz, ne? Also so das auch zu wissen, dass ein Geburtserlebnis, auch wenn es eine stille Geburt ist, das Geburtserlebnis selbst sehr, sehr kraftvoll und schön gewesen sein kann.
Ja.
Na, und dass aber eben dann diese Verlustgeschichte drumherum dennoch mit reinspielt, eben für die Begleitung einer Folgegeburt, weil sich das dann auch wieder drauf ausrichtet. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe auch den Eindruck, also gerade wenn die stille Geburt in einem späteren Zeitraum war und das die erste Geburt war, dann habe ich immer das Gefühl, ist es fast am herausforderndsten für die Folgegeburt. Mhm. Also hatten ein paar schon mehrere Geburten vor dem Verlust gehabt, finde ich, ist es auch nochmal was anderes. Also ne, ich finde, es gibt so viele Konstellationen.
Ja. Ja.
Am Ende ist, glaube ich, das, was viele Hebammen wahrnehmen bei Folgegeburten, also da bin ich nicht alleine, ist, dass es eben das Potenzial gibt von, es kommt was hoch und es könnte eine Geburt in die Richtung beeinflussen, dass es zum Beispiel zu einem Stillstand kommt oder zu einer Pause kommt oder dass vielleicht auch das Thema CTG, das Thema Herztönüberwachung, ne? Also das sind ja alles Dinge, die die Paare auch nicht kennen von ihrer stillen Geburt, also wenn das die erste stille Geburt waren. Ja. Dann kennen sie eine Geburt, wo es nur um die Frau geht, weil wenn das Kind schon verstorben, also ne, wenn wir von der stillen Geburt ausgehen, so dass das Kind schon verstorben ist und das Paar das weiß zum Beispiel, dann ist ja kein CTG an zum Beispiel oder dann gibt es ja keine Herzüberwachung. Ich glaube, das ist ein Punkt, der zum Beispiel ein riesengroßes Triggerpotenzial hat für die Folgegeburt.
Ja, kann ich bestätigen, ja.
Oder?
Ja, das äußern die Frauen manchmal auch direkt so, dass sie sagen, ne, also stille Geburt kann ich, aber was ist jetzt mit einer lebenden Geburt? Was passiert da?
Ja, und ich glaube, die Antennen sind halt unfassbar sensibel, was jegliche Äußerung, Mimik, Tonfallveränderungen betrifft, Ruhe im Raum, wo vorher viel geredet wurde und so weiter, viele Menschen im Raum. Also das sind so viele Kleinigkeiten, die so eine riesengroße Auswirkung haben auf das Nervensystem der Frauen, die gebären. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir Entspannung brauchen, Sicherheit brauchen, dann ist unser medizinisches System eigentlich nicht das Beste, was eine Frau unterstützt für eine Folgegeburt. Also so, ne, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und natürlich spielt da auch mit rein das Wissen, wie es zu Hause ist und wie es im Geburtshaus ist. Und damit will ich nicht sagen, dass die Folgegeburt zu Hause und im Geburtshaus besser ist als im Krankenhaus. Ne, also da darf man sehr vorsichtig sein, auch ne, was wir jetzt aussprechen. Und zum anderen hat ja auch ein Krankenhaus was für sich und gleichzeitig sind aber da vor allem, finde ich, diese kleinen Stellschrauben, die uns Hebammen auch bewusst sein dürfen, die den Ärzten bewusst sein dürfen, die den Paaren bewusst sein dürfen und wo wir gut vorher eruieren dürfen, was ist das, wovor hat das Paar Sorge, wie können wir das regeln, wie können wir bestmöglich in eine Folgegeburt gehen. Und also ich glaube, diese ganz kleinschrittige Vorbereitung, das geht fast sogar auch im 1:1 besser als in einem Kurs.
Ja.
Wo man dann ganz individuell gucken kann, was sind eigentlich die persönlichen Triggerpunkte zum Beispiel bei einer Folgegeburt, worauf wir vorbereitet sein können und was überhaupt nicht eintreten muss. Also ich glaube, das ist ja meistens so, wenn wir auf was vorbereitet sind und es dann kommen könnte, passiert es meistens nicht. Und wenn wir aber vollkommen unvorbereitet sind, und das ist ja leider schon, also ich spreche jetzt mal außerhalb von dem, was ich in meinen Begleitungen mache, wenn ich einfach im Krankenhaus als Hebamme bin und eine Folgegeburt begleite, wo wenig Begleitung zwischendrin war, ich kenne ja beides, ne? Dann spüre ich den riesengroßen Unterschied auch, was es bedeutet, wenn Menschen verdrängt haben, die Sicherheit hauptsächlich im Außen gesucht haben, wenig Verbindung ist zum Baby und dann auch alles auf das Außen ausgerichtet ist bei der Folgegeburt. Ne? Also das heißt, ihr hört schon, worauf ich hinaus will vermutlich. Ich glaube, dass es einen unfassbaren Unterschied machen kann, wenn wir in der Schwangerschaft bereit sind, wirklich hinzuschauen und von Menschen, die sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und da zähle ich dich genauso dazu, Kerstin, begleiten zu lassen hinsichtlich dieser kleinen Mini-Dinge, die eine Folgegeburt einfach unglaublich verändern können.
Ja, es ist halt auch verbunden miteinander. Ne? Ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass es so die Einheit Schwangerschaft, dann kommt die Einheit Geburt und dann ist das Baby da. So als wären das so drei Einheiten, aber dass das aufeinander aufbaut, das ist manchmal so wie so ein Blindspot. Und wie du sagst, das ist so wichtig, einfach da schon in die Vorbereitung auch zu gehen. Ja,
total. Und ich finde tatsächlich auch die Begleitung ab dem Verlust, die würde ich fast noch mit
absolut,
dazu nehmen wollen.
Ja, genau.
Also eigentlich,
absolut. Ja.
Es ist halt alles, es gehört halt alles zusammen.
Ja, so ist es.
Wir können es nicht voneinander trennen.
Genau, du kannst es nicht trennen, es wirkt sich aufeinander aus. wir haben jetzt so ein bisschen schon den Punkt mit auch sich darauf vorbereiten oder wie kann ich mich denn da auch gut drauf vorbereiten? Du hast jetzt so ein paar Sachen genannt, auch in Absprache, wenn ich jetzt in die Klinik gehe oder auch im Geburtshaus mit der Hebamme, was triggert mich, was möchte ich haben? Also zuerst mal auch sich bewusst zu sein, was brauche ich denn? Ne? Ich habe zum Beispiel auch bei mir im Kurs mit drin oder auch in der Masterclass ist es drin, einen Geburtsplan ja entwickelt, auch extra für Sternenkindmamas, wo genau diese Fragen drin sind, um die sich einmal selbst zu stellen und ob sie dann auch im Geburtsplanungsgespräch idealerweise dann mit dem begleitenden Personal zu besprechen. Und wie du sagst, das hilft schon unglaublich, sich das selbst zu diese Fragen zu stellen und auch zu gucken, was ist da, was möchte ich vermeiden oder wo bin ich auch fein damit? Und dann so in diese Handhabe wieder zu kommen, ich kann was tun, ich kann es irgendwie vorbereiten und dann geht man ins Gespräch. Und ich habe es jetzt auch so erlebt, dass eigentlich das Klinikpersonal sehr offen reagiert und sich da wirklich auch drüber freut, diese Anweisungen sozusagen oder diesen Hinweis auch zu bekommen. Es wäre auch da auf der anderen Seite oft so ein großes Fragezeichen, was braucht denn die Frau jetzt gerade auch, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn ich aus der Perspektive der Klinikhebamme spreche, dann lerne ich ein Paar im Zweifel während der Geburt kennen. Und ich weiß nicht, wie war der Verlust, ich weiß nicht, wie war die Begleitung dazwischen, ich weiß nicht, was ist dazwischen passiert, wie war die Schwangerschaft, und lerne sie kennen in dieser Extremsituation der Geburt. Und dann ist es unfassbar hilfreich, wenn ich ein paar Stichpunkte habe oder auch wenn der Partner bereit ist oder die Partnerin mir ein paar Sätze zu sagen, wie ist der Umgang, sollen wir den Namen vom Sternenkind erwähnen, wo ist der Platz, hatte dieses Kind einen Platz, wie ist überhaupt, also ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ich merke, dass es für mich fast noch wichtiger ist, all diese Fragen zu stellen, als für meine Kolleginnen, nicht aus einer Unsicherheit heraus, gar nicht, sondern um bestmöglich unterstützen und begleiten zu können. Und dafür empfinde ich es wahnsinnig hilfreich, wenn so ein paar Stichpunkte einfach klar sind und ich weiß, okay, es geht in die Richtung oder es geht in eine andere. Weil es ist ja auch ein sehr, sehr wertvoller, kurzfristiger Mechanismus, das wir auch verdrängen können. Und wenn es dann aber bei der Folge gut hochploppt, dann kann ich damit umgehen. Dann weiß ich, wo es herkommt.
Ja, genau. Ja, und das ist halt auch wirklich sehr wahrscheinlich, dass Sachen hochkommen. Also gerade, es ist ja, also ich bin ja in der Schwangerschaft immer schon mit dabei und du bist ja auf körperlicher Ebene, wenn wir jetzt wirklich das vorhin ins Nervensystem angesprochen, du bist ja in genau diesem gleichen Zustand, in dem dieser Verlust passiert ist. Ne? Also dein Körper ist eigentlich der größte Trigger. Und dann auch wieder in diesen Geburtsvorgang reinzugehen, da können Sachen einfach wieder freigelassen werden. Und das ist dann nichts, was deinem Willen unterliegt, so ich möchte es jetzt gerade nicht haben, sondern das kommt dann einfach hoch. Ja.
Und das ist ein Schutzmechanismus. Das ist ja was Gutes. Ne? Also ich glaube, das ist auch immer nochmal wichtig zu verstehen. Da agiert dann nicht der Körper gegen einen, sondern es ist ja eigentlich was unfassbar Hilfreiches, womit wir dann, wenn wir es verstehen, in der Situation auch gut umgehen können.
Ja, genau, so ist es. Ja, danke für den Hinweis. Genau. Doro, erstmal abgesehen von wirklich da ins Gespräch gehen mit den Menschen, die einen begleiten, sich selbst diese Fragen auch zu stellen, würde dir noch was einfallen, wie man sich einfach gut auf die Folgegeburt vorbereiten kann?
Aus deiner Perspektive. Also ich glaube tatsächlich, das A und O aus meiner Perspektive ist, und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, ist tatsächlich der Bindungsaufbau zum Baby, weil ich glaube, das ist die größte Ressource, sowohl in der Schwangerschaft als auch während der Geburt. Und das heißt nicht, dass es von Anfang an da sein muss und es darf sich entwickeln. Und wir dürfen ganz viel Druck daraus nehmen, weil ich weiß auch, dass auch das sehr, sehr viel Druck erzeugen kann, wenn ich das jetzt ausspreche. Und genau dafür ist es manchmal hilfreich, das eben auch nicht alleine machen zu müssen, sondern Menschen an der Seite zu haben, die wissen, was man dafür tun kann. Und es gibt Naturtalente. Auch da, ich bin immer wieder beeindruckt, oder? Wenn Frauen so in der 20. Woche sich melden und sagen, Mensch, können wir noch irgendwas tun oder sowas? Und ich denke manchmal, wow, was hast du einfach aus dir heraus schon geschafft? Und ich weiß, was das für eine innere Arbeit bedeutet, dass die Menschen dann schon an dem Punkt sind. Ne? Also ich weiß, dass das nicht vom Himmel fällt.
Ja, und ich finde es auch total wichtig, dass diese Menschen dann trotzdem jemand haben, der ihnen das nochmal spiegelt. Ja. Ja, weil häufig ist ihnen das dann gar nicht bewusst in dem Moment. Ja. So, ich darf da, ne? So, und das dann einfach zurückgemeldet zu bekommen, hey, das ist alles schon großartig und super, das stärkt natürlich auch nochmal allgemein. Brauchen oft diese Stimme von außen.
Total. Und ich glaube, es ist tatsächlich was, was ich jetzt gar nicht so trennen wollen würde von Folgegeburt, sondern ich glaube, es ist grundsätzlich eigentlich einer der Schlüssel für eine gute Geburt. Und eigentlich würde ich das allen Frauen wünschen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Frauen nach Verlust da offener für sind oder die auf der Suche sind, weil ihnen bewusst ist, sie brauchen was, dass sie da wieder hinkommen oder dass sie einen Zugang dazu finden, wenn vor allem, wenn sie eine vaginale Geburt am Termin vielleicht auch von alleine losgehend anstreben. Also ich glaube, den Frauen ist es am meisten bewusst, wie sehr das einen Unterschied machen kann. Und das ist für mich schon immer die größte Sicherheit auch gewesen. Also ich habe schon immer, auch schon vor diesen ganzen Themen, habe ich immer Frauen gefragt, wie geht's deinem Baby? Mhm. In der Schwangerschaft, während der Geburt, immer schon. Und das ist für mich teilweise wichtiger als das, was die Herztöne sagen. Mhm. Mhm. Oder was ist dein Gefühl? Ne? Und das, ich weiß, dass das ein riesengroßer auch Triggerfaktor sein kann. Gerade dieses Vertrauen, gerade diese Intuition, wo so viele Frauen das Gefühl haben, die ist weg und die, wo, wie kann man die überhaupt wiederfinden?
Ja.
Und ich weiß, dass es möglich ist und dass es sich lohnt.
Ja, es ist auch so diese Angst, jetzt nochmal das Herz zu öffnen und sich mit diesem Kind zu verbinden. Da kommt ja dann häufig sofort der Gedanke, was ist, wenn auch dieses Baby mich verlässt? Na, also dann, das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Nicht-Druck erzeugen, also das dann auch sanft lösen zu können, ne? diese Angst und diese Ermutigung auch der Frau zu geben, da wirklich wieder reinzugehen und sich zu öffnen, zu verbinden. Und ne, Bindung aufbauen bedeutet ja auch nicht, dass ich da nur die positiven Gefühle immer meinem Kind entgegenbringe, sondern dieses wirklich auch authentisch sein und auch mal jetzt einfach erzählen, was war denn los? Ne? Warum habe ich auch diese schweren Gefühle, diese Trauer gerade in mir? Und das ist ja auch schon so eine unglaubliche Erleichterung, weil da ja häufig auch so der Gedanke ist, wo dann gleich wieder so das Schuldgefühl draufkommt, na, wieso freue ich mich denn nicht so? Wieso kann ich mich nicht so binden? Und da mal einfach anzusetzen, hey, erzähl doch erstmal deinem Baby gerade, was ist gerade los, ne, bevor wir dann in dieses andere auch reingehen, ja.
Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, dass das auch eine Riesenressource für die Babys ist tatsächlich, wenn auch das schon von Anfang an bekommen, diese Absolut. Ehrlichkeit, diese Authentizität und auch dieses Wissen auch um ein Sternengeschwister und warum das gerade so ist und dass es nichts mit ihm zu tun hat und so weiter. Ja. Ne? Also das ist ein riesengroßes Feld und also das ist tatsächlich, glaube ich, fast das, was mir persönlich am wichtigsten ist in der Begleitung. Und ich habe den Eindruck, daraus entwickelt sich unfassbar viel von alleine.
Mhm. Ja, ich habe ja die letzte Folge mit Simone aufgenommen, da ging es genau darum, was nehmen die Babys eben wahr und wie wichtig es ist, da genau in Kommunikation zu sein. Ja,
schön.
Ich habe eine Frage, Doro, aus der Community bekommen. Das ist eine ganz, ganz häufige Frage. Wir haben es vorhin, als wir jetzt miteinander gequatscht haben, auch schon angesprochen. Ne? Wenn eine Sternmama ihr Baby in einem geburtsreifen Zeitraum verloren hat oder unter der Geburt verloren hat, dann steht häufig die geplante Einleitung im Raum, vielleicht auch eine geplante Bauchgeburt im Raum. Vor diesem Termin, an dem das Baby verstorben ist, entweder so auf Gedanke von der Frau, aber es wird eben auch gerne angeboten. Ne? Du sagtest vorhin, das ist auch so das, was die Medizin tun kann. Und die Frage war da auch, wie finde ich da denn so den richtigen Weg für mich? Weil das ist häufig auch so ein Zwiespalt, was wünsche ich mir? Und ich möchte aber auch für mein Baby das Richtige. Ne? Also auch Thema, wenn es zu früh geholt wird. Und ich möchte eigentlich, dass es selbst entscheidet, wann es losgeht.
Ja. Also da gibt es für mich keine einfache Pauschalantwort. Mal wieder nicht. Weil ich glaube, dass es einfach so unfassbar individuell ist, mit so vielen Dingen zusammenhängt. Was war die Diagnose? Gibt es eine Diagnose? Wissen wir, woran es lag? Gibt es genetische Ursachen? Also ne, man darf das medizinisch einmal betrachten und gucken, was entsteht daraus? Und dann ist es manchmal auch keine Frage mehr. Und wenn wir es jetzt auf emotionaler Ebene betrachten, dann glaube ich, macht es sehr, sehr vielen Frauen unfassbar viel Druck. Also ich kenne viele Frauen, die im ersten Gespräch in der Folgeschwangerschaft sagen, das ist das größte Stressthema für mich. Mhm. Und ich brauche Klarheit, wie dieses Kind auf die Welt kommt. Okay. Und wow, das ja. in der 8. Woche oder in der 6. Woche. Und ich denke manchmal so, wow, okay, können wir einen Schritt nach dem anderen gehen? Ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder das Rätsels Lösung, dass wir auch da den Druck rausnehmen dürfen. Wir müssen es in der Frühschwangerschaft noch nicht wissen. Wir dürfen erstmal den Weg gehen. Wir dürfen erstmal schauen, wie entwickelt sich die Beziehung zum Baby, wie reagiert das Kind, wie ist das Gefühl einer Schwangeren ihrem Baby gegenüber, wie ist das Vertrauen auch im Sinne von, meldet sich das jeden Morgen und sagt mir, hey, ist das alles gut, kann ich vielleicht auch länger abwarten. Ist das aber ein Baby, was sich sehr selten meldet oder was sich sehr wenig bewegt und wo vielmehr auch von außen gebraucht wird, das vielleicht ist auch wieder ein bisschen eine andere Situation. Ja. Also ich glaube, kann es nicht pauschal beantworten. Und ich glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich auch da wieder in der Schwangeren. Und das ist, das, ich weiß, das hört sich gerade unbefriedigend und wir haben immer so gerne, oder unbefriedigend an, wir hätten immer gerne so die Lösung parat. Und ich glaube, die gibt es halt einfach in diesem Thema nicht, sondern ich glaube, es ist wichtig, sich alle Optionen gut vorzubereiten, um dann Tag für Tag neu entscheiden zu können. Und für manche Frauen bedeutet das, dass die, wenn sie ins Krankenhaus zur Geburt möchten, sich aufnehmen lassen und jeden Tag neu entscheiden und das Go haben für, ich kann morgens sagen, ich habe kein gutes Gefühl, macht einen Kaiserschnitt. Und ich kann aber auch sagen, hey, heute ist alles gut, ich warte gerne noch weiter ab. Ja. Und ich glaube, dass es uns oft so überfordert, eine Entscheidung treffen zu müssen.
Ich höre dir zu. Ich hoffe, mein Mikrofon puffert.
Dein Mikro puffert super. Ich höre hier gar nichts. Hier ist ein bisschen was los im Hintergrund bei Kerstin. Deswegen mache ich gerade eine Pause. Also ich glaube, auch das macht wieder Druck, ne?
Ja, ja.
Die richtige Entscheidung für uns finden zu müssen. Das betrifft ja meinen Körper, den Körper von meinem Baby. Und das ist auch nicht immer, also ich finde, es ist für viele Schwangere auch nicht das Gleiche. Also ich habe schon Frauen begleitet, die gesagt haben, unabhängig von meiner Verlusterfahrung, ich würde abwarten, bis es von alleine losgeht. Und ich weiß, für mein Kind ist es einerseits das Beste und andererseits
Eieiei. Überfall der Rasselbande. Sparschwein gebraucht. Braucht man ja mal morgens um 10.
Natürlich.
Eieiei.
Da gibt es die besten Ideen. Mega. Voll schön. Also ich versuche nochmal meinen roten Faden zu finden. Also es, ja, wir haben ja davon gesprochen, dass wie kann ich zu dieser Entscheidung finden, ne? Und ich glaube, es ist wichtig auch da, es hängt ja so viel davon ab, von dem, wie ich groß geworden bin. Wie ist mein Umfeld? Wie ist meine Grundhaltung eigentlich auch vor dem Verlust gewesen? Also ich kenne Frauen, die haben grundsätzlich die Idee gehabt, ein Kind im Geburtshaus auf die Welt zu bringen und dann haben sie ihre Verlustsituation erlebt und für sie ist vollkommen klar, eigentlich möchten sie ins Geburtshaus, aber es geht irgendwie nicht. Und vielleicht geht's am Anfang nicht, aber am Ende schon. Und also ich, wisst ihr, ich finde, da sind so viele Wege noch dazwischen und ich wünschte mir, wir hätten manchmal noch diese Flexibilität, auch bis zum Ende hin auch entscheiden zu können, was sich dann wirklich stimmig anfühlt. Und ich habe das Gefühl, es könnte jetzt auch wiederkommen mit weniger Geburten und so weiter. Also vielleicht ändert sich das auch gerade so ein bisschen. Ja. Ne, weil ich glaube, wir können es oft einfach noch gar nicht ganz überblicken. Und es ist manchmal so, dass die Entscheidung auch aus einer Not heraus entsteht. Ne? Also dass eine Frau sagt, und ich halte es hier keinen Tag länger aus. Und dieses Kind muss jetzt hier heute raus. Und ich weiß, das ist eigentlich meine... Aus meinem entspannten Ich heraus würde ich sagen, es darf gerne hier noch 3 Wochen im Bauch bleiben und es geht nicht. Und ich habe jetzt hier alles ausgeschöpft an Ressourcen und an Unterstützung und an allem, was ich hatte. Und dann ist das in Ordnung. Und gleichzeitig ist es genauso ganz wundervoll, wenn eine Frau die Möglichkeit in der Schwangerschaft und in dieser ganzen Zwischenzeit für sich gefunden hat, wirklich so viel Vertrauen aufzubauen, dass sie sagen kann, und ich warte auf den Geburtsbeginn und ich warte auch bei 41,3 noch weiter, auch wenn mir von außen gespiegelt wird, dass wir jetzt hier einleiten können. Ne? Also ich glaube, auch da geht es wieder ganz viel um die Intuition, mit der wir es so schwer haben. Und auch da geht es ganz viel wieder um die Verbindung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir vom System her alles offen halten, weil ich glaube, dass das am Ende den Frauen am meisten Sicherheit schenkt, dass sie selber entscheiden können und immer wieder umentscheiden können, dass sie grundsätzlich sagen, ich möchte abwarten und dann alle anderen Wege dennoch gut sind und dann auch am Ende es ist die Riesenherausforderung zu sagen, und es war jetzt gut, so wie ich mich entschieden habe, weil das war das, was sich in dem Moment am besten angefühlt hat. Und da ist es egal, ob es die Hausgeburt ist oder der Kaiserschnitt. Ja. Und ich finde, die Kinder spielen ja mit. Das finde ich ist so spannend, oder? Wie oft dreht sich dann ein Kind noch in Beckenendlage, wenn die Mama eigentlich in Richtung Kaiserschnitt tendiert und sich vielleicht gar nicht traut auszusprechen? Und dann ist es irgendwie leichter oder dann liegt es in Querlage. Und dann ist es so ein Okay von dem Kind, hey, es ist in Ordnung für mich, per Kaiserschnitt auf die Welt zu kommen. Und gleichzeitig, wie viele Kinder signalisieren ihren Mamas auch, hey, es ist alles gut, du kannst diesen Weg so weitergehen. Trau dich ruhig, ne? Und also dieses Gefühl, auch das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft noch nicht so verbreitet, dass das ein Gefühl ist, was ein Kind einer Mama signalisieren kann.
Ja. Und wo wir wieder an dem Punkt sind, auch den Fokus auf diese Bindung in der Schwangerschaft bereits zu legen, um dann diese Signale auch wirklich zu hören, ne, und geöffnet zu sein für die. Ja, ich sag auch immer, in diesem Kontext oder auf diese Frage bezogen, es geht gar nicht so sehr um dieses Wie, sondern auch hier einfach transparent zu sein und das vorzubereiten, ne, und ins Gespräch zu gehen. So, ich finde, häufig ist so der größte Struggle ja auch dann mit einer geplanten Bauchgeburt. Also so erlebe ich es, dass die Frauen da, obwohl sie sagen, das ist der Weg, den möchte ich gehen, aber man hat halt schon so viel gehört, warum eben das nicht und das ist der Nachteil und. Und wir bereiten das dann eben auch immer in der Geburtsvorbereitungsphase vor, ne? Und nehmen das Kind mit und nehmen sie mit. Und das macht schon so viel aus, ne? Also einfach das Baby da schon mitzunehmen, so kann es sein. Möglicherweise machen wir eine Einleitung, dann fühlen sich die Kontraktionen so an. Oder die Bauchgeburt und dann fühlt es sich so an. Und wie dann die Geburt, ob die dann jetzt da stattfindet oder eingeleitet stattfindet, das ist dann eigentlich nicht das Relevante, weil du hast es so schön für dich und für dein Baby vorbereitet. Und das ist immer, ist immer richtig. Ich mag immer so richtig und falsch nicht, ne? Aber das ist immer gut. So.
Ja. Und ich glaube, alles, was aus einem heraus entschieden wird, das ist das, womit man sich am Ende auch dann gut fühlt. Ich glaube, das, und das ist ja unabhängig auch wieder von diesem Thema, wenn man das
Gefühl hat. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, ja, genau.
Wenn irgendwie was von außen einem vorgeschlagen wird und man versteht es als, aha, das ist also das Beste, das muss ich jetzt so machen und man fühlt es überhaupt nicht. Ich glaube, das hat immer das Potenzial von, warum war denn das eigentlich so? Und warum haben sie mir denn nicht alle anderen Optionen auch gegeben und so, ne? Also ich glaube,
so eine Fremdbestimmung ist da ja einfach auch ganz klar mit drin, ne? So,
ja, auf jeden Fall. Und Kliniken sind unfassbar unterschiedlich in dieser Thematik. Also es gibt da keinen klassischen Standard. Und auch das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, dass es sich lohnt, sich das Krankenhaus auszusuchen, wo man sich wirklich aufgehoben fühlt, wenn man im Krankenhaus gebären möchte. Und das zählt auch für jede Schwangere. Und gleichzeitig ist es in dem Kontext nach Verlust nochmal umso wichtiger. Und man darf auch in 2 und 3 Kliniken angemeldet sein und für den Plan Kaiserschnitt ist es die eine, weil die machen, keine Ahnung, die Kaisergeburt und für die Einleitung ist es die andere, weil die nehmen einen vielleicht auch vorher schon auf und man muss vielleicht gar nicht mit Medikamenten einleiten, sondern kann auch alternativ erstmal anfangen. Und für den Fall, dass es sich super gut anfühlt und man auch bei 40.0 noch ein gutes Gefühl hat, geht man vielleicht doch in die ganz kleine Klinik, wo auch keine Kinderklinik ist. Ja. Und auch das kann man dann spontan entscheiden. Und also ich persönlich habe immer den Eindruck, ab dem Moment, wo alles vorbereitet ist, kommt dann auch der richtige Impuls.
Ja, ist ganz wichtig, ne? Wenn es geht, ist ja auch nicht, auch regional, da geht ja auch nicht leider immer, da wirklich sich breit aufzustellen und zu schauen.
Ja. Da spreche ich aus dem Luxus von Berlin-Brandenburg, wo es einfach viele Kliniken gibt, wo man sich echt aussuchen kann.
Hast du so einen Eindruck, dass es so Tendenzen gibt, wie Frauen in der Folgegeburt gebären, also wo sie hingehen? Oder ist es auch wieder ganz bunt gemischt von bis?
Auch da muss ich sagen, hat es sehr viel mit dem, wie es vorher lief, zu tun. Also es ist ein bisschen schwierig, das jetzt zu formulieren, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Ich versuch's trotzdem. Also ich erlebe häufig, und ich glaube, das erleben wir beide auch, dass ja der Wunsch nach einem Folgekind sehr schnell sehr groß ist und manche werden auch sehr schnell wieder schwanger. Und wenn einfach sehr wenig Zeit dazwischen ist und man dann keine gute Begleitung gefunden hat und man dann am Ende vor einer Geburtsentscheidung steht, ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Perspektive ein bisschen größer, tatsächlich in Richtung Kaiserschnitt zu gehen oder in Richtung eine interventionsreichere Folgegeburt, als wenn mehr Zeit oder mehr Strategien oder mehr Unterstützung war um wieder bei sich selber anzukommen, um sich wieder mit sich selber zu verbinden und bei dem Eigentlichen, wo ich eigentlich hin möchte, zu landen. Und das ist jetzt auch eine pauschale Aussage, die sicherlich nicht für jeden stimmt. Es gibt auch die Frauen und die Paare, die das auch in der Schnelligkeit schaffen. Auf jeden Fall, das will ich gar nicht runterreden, aber so im
Großen. Aber ich denke auch, also es sind die Ausnahmen, genau, ja. Und es ist auch so wichtig, hier noch mal zu sagen, man darf sich diese Unterstützung auch holen. Also so für mich als, auch wieder so, ne, ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre und auch als Betroffene damals, es war so klar. Also für mich ist es, das nicht zu tun, ist eigentlich so ein völliger Wahnsinn. So ein völliger Wahnsinn. Und von dem her dieses, wenn man sich es einfach mal anschaut, wir haben vorhin auch gesagt, wie alles aufeinander aufbaut, was du da gerade emotional wuppst, du warst schwanger, du hast dein Kind verloren, du hast dein Kind geboren, du warst in der Rückbildung, ne? Also auch hormonell passiert ja so viel, dann bist du wieder schwanger, trägst wieder ein Kind in dir und gehst da wieder durch, es steht eine Geburt an. Also was ist da emotional drin, wo du dir es einfach auch in deinem Tempo wirklich anschauen darfst, weil auch nach der Geburt, ich habe da auch eine Folge drüber gemacht, ist es ja dann nicht weg. Also so, wenn wir vielleicht das auch bewusst eben denken, ich schaue es mir nicht an, denn wenn dann mein Regenbogenbaby da ist, ist ja alles fein. Nee, du nimmst das ja alles mit, ne, durch die ganzen Stages mit durch und da dann begleitet, ich finde es einfach sinnvoll, es wirklich begleitet zu machen von der Person, die das gut kann oder in der Gruppe zu machen oder wie auch immer, diesen Wasserhahn, ich sag's also, diesen emotionalen Wasserhahn immer so ein bisschen aufzudrehen und in dem Tempo mal abtröpfeln zu lassen, dass der Druck halt nicht immer größer wird. Es ist so wichtig und ganz ehrlich, ich finde auch wenn ich jetzt eine Schwangerschaft mir anschaue, ohne Verlust, einfach es passiert doch so viel in einer Schwangerschaft, so eine große Veränderung. Wir haben jetzt viel über die Bindungsförderung gesprochen. Das ist wirklich für jede Frau so wertvoll. Also diesen Fokus darauf zu legen, mir diese Zeit schön zu machen, mir vielleicht meine eigene Geschichte nochmal anzuschauen, Dinge aufzulösen, das ist doch so unglaublich wertvoll. Na, das ist so ein, so ein großer Prozess, der da geschieht. Ich meine, da entsteht ein neues Leben in dir. So, es ist einfach was Großes. Und wir haben oft so diesen Blick verloren, das als was Großes auch anzusehen, wo wir uns dann eben auch andere Frauen, andere Menschen reinholen können, die uns dabei begleiten auf diesem wichtigen Weg.
Ja, auf jeden Fall. Und ich erlebe zum Beispiel auch Frauen, die vielleicht schon 2, 3 Kinder außerklinisch geboren haben. Und selbst wenn die ganz schnell wieder schwanger werden, die einfach diese Grundhaltung haben, die haben ja trotzdem eine andere 1:1 Begleitung schon in der Schwangerschaft durch ihre Hebamme und auch während der Geburt ihre 1:1 Person an der Seite. Und das ist vielleicht wirklich auch nochmal ein kleiner Tipp, den ich auch so mitgeben kann. Also für den Fall, dass es möglich ist, jemand Vertrautes an der Seite zu haben, egal ob zu Hause im Geburtshaus oder im Krankenhaus, das kann für viele ein ganz großes Gefühl von Sicherheit entstehen lassen, wodurch dann auch manchmal Wege möglich werden, die man sich am Anfang vielleicht gar nicht hätte vorstellen können.
Ja, genau. Ja.
Das bringt mich jetzt vor. Und es muss auch nicht immer so tief rein in die Geschichte gehen, ne? Also ich glaube, viele denken jetzt, oh Gott, um Himmels Willen, jetzt muss ich hier meine ganze Vorgeschichte aufarbeiten, wie anstrengend ist und das in der Schwangerschaft, nee, ich bin doch eh so müde und das ist eh alles so emotional und so anders, es ist auf jeden Fall nicht der richtige Zeitpunkt dafür und da gibt's auch so viel anderes, weil ich es mir alles noch vorher nie angeschaut habe und jetzt in der Schwangerschaft erst merke, da ploppt alles Mögliche hoch, dann darf man auch in kleinen Schritten gehen und das vielleicht wahrnehmen und das auch erst später aufgreifen, also es ist dafür ja auch nie zu spät, also mach's in deinem Tempo. Und ich will auch nicht unser System jetzt hier schlecht machen. Ne? Also es gibt unfassbar viele super engagierte Hebammen, die sich vielleicht mit der Thematik nie super viel auseinandergesetzt haben und die gleichzeitig unfassbar empathisch dabei sind und die einfach durch ihre Erfahrung, die sie mit so vielen Schwangeren gemacht haben, auch unabhängig von der Folgegeburt, unfassbar großartige Begleitungen sind. Ne? Also weil es ist ja wirklich auch schwierig, Hebammen zu finden und andere Begleitungen zu finden, von egal welcher Fachgruppe, ob jetzt nur eine Psychologin oder eine Therapeutin, wie auch immer, ne? Gibt es ja einfach wenige, die sich diesem Thema bisher zuwenden, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und das heißt, wenn man diejenige dann jetzt nicht findet, heißt es nicht, dass man dann lost ist, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, ehrlich mit sich zu sein und wenn man merkt, da kommt was hoch, sich die entsprechenden Menschen zu suchen. Und es kann auch eine beste Freundin sein.
Mir fällt jetzt ein, ich wollte jetzt eigentlich gerade so schön die Abschlussfrage stellen, aber dann ist mir eingefallen, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, über den Partner, die Partnerin.
Ja, das stimmt.
Wenn wir da auch noch vielleicht einfach noch einen kurzen Punkt noch mit reinbringen, ne? Wie erlebst du denn den Partner, den anderen Elternteil im Hinblick auch auf die Folgegeburt?
Ja, auch das ist super unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt die Sternenkind-Papas, denen es leicht fällt, wirklich den Weg mitzugehen, so emotional der ist. Und es gibt die Partner und Partnerinnen, für die das unfassbar herausfordernd ist und die mit sich selber noch so viel zu tun haben, dass es, und das ist eine riesengroße Herausforderung, mit sich selber klarzukommen in dieser Herausforderung und dann auch noch Begleitung zu sein. Also auch da empfinde ich große, große Unterschiede. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wenn man merkt als Paar, dass eigentlich jeder seinen Raum ganz doll braucht, dass sich jeder den auch nehmen darf, auch unabhängig voneinander. Und auch den Druck rauszunehmen, es muss nicht immer der Partner, die Partnerin die bestmögliche Geburtsbegleitung sein.
Ja, ganz wichtig.
Also das sind die allermeisten. Ne? Und für sehr, sehr viele schweißt ja auch diese Erfahrung einen auch unfassbar zusammen. Und es ist ein ganz großartiges Erlebnis, die Folgegeburt zusammen zu meistern, auch ein Stück weit. Und gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, es kann auch kippen, auch für den Partner kippen. Und dann haben wir Spiegelneuronen und die Partnerin merkt, dass es dem Mann nicht gut geht. Ne? Und dann ist es super wertvoll, wenn der Partner, der Papa, sich dann auch rauszieht und sagt, ich muss mich jetzt um mich kümmern, ich gehe jetzt raus und ich habe vielleicht einen Plan B und da gibt's noch eine Doula oder eine beste Freundin oder eine Mama oder eine Schwester oder sonst irgendwen, der oder die dann auch noch mit zur Geburt kommen können, plus vielleicht noch den besten Freund, der sich dann auch um den Papa oder die zweite Mama kümmern kann.
Ja.
Weil auch die Papas, auch die Co-Mamas haben ja ein Kind verloren. Auch die haben eine Begleitungssituation schon erlebt. Das ist ja nicht nur für die Frau, die gebärt, eine krasse Triggersituation.
Das ist so, so wichtig, ne? Weil eben die Partner, Partnerinnen da so hinten runterfallen, auch manchmal so im eigenen Blick.
Ja.
Ne? So, ich begleite jetzt dich, meine schwangere Frau, und du bist so im Fokus, aber dass ich eben auch einen Schmerz in mir habe oder eine traumatische Erfahrung mitgemacht habe, was macht denn das mit mir? Was brauche ich? Was kann ich leisten? Wo sind meine Grenzen?
Ja.
Das reicht ja schon, sich mal diese Fragen zu stellen und da Bewusstsein reinzubringen.
Ja.
Ja. Dass da einfach, wie du sagst, eine gute Begleitung für alle Beteiligten, für die Eltern stattfinden kann.
Ja. Auf jeden Fall. Und sich das auch als Paar gegenseitig zu erlauben, dass man auch mal eine Auszeit brauchen kann von der Geburt. Weil eine Geburt ist intensiv. Und je nachdem, wie lange auch eine Folgegeburt dauert, ist es vielleicht manchmal wichtig, eine halbe Stunde sich eine kleine Auszeit zu nehmen, was weiß ich, kurz mal die Beine zu vertreten, ein bisschen frische Luft zu schnappen, das eigene Nervensystem wieder zu regulieren, um dann auch wieder eine gute Begleitung sein zu können. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das vorher besprochen wird, weil sonst trauen sich das die allerwenigsten Partner und Partnerinnen.
Ja, und sonst kannst du auch wieder deine Angst auslösen. Ne? Also wenn ich erwarte, mein Partner ist immer da und der sagt jetzt, ich gehe jetzt mal raus für eine halbe Stunde, dann denke ich, was mache ich jetzt? Ne? Also wenn das einfach klar besprochen ist. Ja.
Ja, und es ist wichtig auch für die Gebärende, sich bewusst zu sein, sie bekommt das Kind. Sie. Keine Hebamme, keine Ärztin, kein Partner, keine Partnerin. Sie ist diejenige, die das mit dem Baby zusammen meistert. Und die können das im Zweifel alleine. Damit bin ich jetzt kein Fan der Alleingeburt.
Verstehe,
grundsätzlich ist aber diese Grundhaltung für mich, macht einen riesen Unterschied. Dass diese Abhängigkeit gar nicht da ist. Das ist eine nice to have. Das ist was Wunderschönes, wenn man das als Paar zusammen erleben kann und verbunden zusammen erleben kann und einen da stärken kann, auch eine Folgegeburt. Das kann was Wundervolles sein. Genau, vielleicht so.
Ja, sehe ich auch so. Und vielleicht so, ich meine, das ist halt so, das ist ja auch so die Krux, ne, wieder genau in dieses Gefühl zu kommen, ich kann das, ich schaffe das, ich darf mir vertrauen, meinem Körper vertrauen, meinem Baby vertrauen, weil ja genau das auch so immer so ein Rückschluss ist, der gezogen wird durch den Verlust seines Babys. Wie kann ich mir, meinem Körper oder auch einem Folgekind, das sind immer so diese drei Punkte, überhaupt wieder vertrauen, und da schließt sie wieder der Kreis, ne? Dass das einfach auch schon über die Schwangerschaft, deswegen sind wir ja einige Wochen schwanger, Da eben auch wieder anzusetzen, ne, um es dann eben auch mit in die Geburt nehmen zu können und dann zu sagen, genau, ich bringe da einfach schon eine große Stärke aus mir heraus mit und die Äußeren halten so meinen äußeren Raum, aber ich kann dann einfach in meinem inneren Raum bleiben, ja, und aus diese Kraftquelle auch zehren, ja.
Auf jeden Fall. Und es kann sein, dass man da mal rausfliegt. Und dann ist es großartig, wenn jemand an der Seite ist, der einen oder die einen daran erinnert. Und dann ist es auch wieder leichter, da reinzufinden. Und es ist aber nicht notwendig für eine gute Geburt. So, ich glaube, das ist tatsächlich was mir auch immer schon wichtig war, dass jede Frau die Kraft hat, ein Kind zu gebären. Unabhängig von dem, wer da sonst noch mit dabei ist.
Ja.
Und das kann super unterstützend sein, wenn man eine empathische Hebamme hat, die einen absolut in dem unterstützt, was einem wichtig ist. Und wenn da aber eine Hebamme dabei ist, die das gerade alles überhaupt nicht versteht oder die einfach gerade keine Zeit hat, dann kann es auch eine Chance sein. Also ich glaube, auch da sich nochmal so zu öffnen für dieses, wie es dann kommt, hat das alles auch eine Richtigkeit oder eine Chance auch. Also ich gerade auch in größeren Kliniken, ich habe schon das Gefühl, dass auch einige durchaus dann dazu tendieren, eben in eine Klinik mit Kinderklinik, mit einer großen Kinderklinik vielleicht auch zu gehen, je nachdem, was man vorher erlebt hat. Und das sind ja schon potenziell die Kliniken, wo eben auch nicht immer eine 1:1 Betreuung gewährleistet werden kann. Und ich weiß um die Wichtigkeit der 1:1 Begleitung und ich weiß, dass es Frauen gibt, die wirklich diese Sicherheit haben, okay, da ist jemand, da sieht jemand draußen das CTG und ich mache mein Ding hier für mich alleine. Also es ist ja auch da wieder so individuell, ne?
Ja, total.
Und auch das äußern zu dürfen. Von, ich habe ein großes Sicherheitsbedürfnis, ich bin hier im Level 1 Krankenhaus und ihr dürft mich alleine lassen.
Ja, es hat ganz viel einfach auch wirklich mit diesem Bewusstsein über sich selbst zu tun. Ne? Also das klingt jetzt, wenn wir drüber sprechen, das ist so klar, aber rauszufinden, was möchte ich wirklich?
Ja.
So, das ist eigentlich das, wo man sich ja wirklich die Zeit nimmt, ich sage mal, das wirklich rauszuschreiben und nicht nur so in seinem eigenen Gedanken irgendwie rauszuspinnen. Und wie du es aber vorhin auch schon sagtest an irgendeiner Stelle, das musst du auch noch nicht mit positivem Test wissen.
Nein.
Na, alles zu seiner Zeit und gerade am Anfang, da ist die Geburt, da braucht die auch noch wirklich keinen Raum. Ja.
Nee, es darf nach und nach kommen und es wird erfahrungsgemäß auch immer klarer, je näher die Geburt kommt. Und das beeindruckt mich auch immer wieder, oder? Dass man so viele Gespräche auch schon vielleicht so Frühschwangerschaft, Mitte der Schwangerschaft durchaus auch schon über Geburt besprochen hat. Was gibt's generell für Möglichkeiten? Und dass es dann, je näher die Geburt rückt, irgendwann auch so einen Moment gibt, wo Frauen so aus ihrer Sicherheit heraus auch sagen können, was ihr Weg ist. Und das, es ist ein riesengroßes Geschenk, das auch immer wieder sehen zu dürfen, oder? Wie Frauen auch so aufblühen dürfen in der Folgeschwangerschaft. Also ich glaube, das ist mir auch nochmal wichtig, hier auch so Richtung Ende unseres Gesprächs zu sagen, dass es eben kein Durchhalten sein muss und kein, es ist eine schreckliche Zeit, die ich überstehen muss in der Schwangerschaft, damit ich endlich irgendwann mein gesundes Kind im Arm halten darf, sondern dass, das sagst du ja auch so oft, ne, dass es möglich sein darf, ganz wunderschöne Momente zu haben und gleichzeitig mit seinen Gefühlen einen Weg zu finden.
Mhm. Eine schließt das andere nicht aus.
Nein, ne? Überhaupt
das
nicht.
Das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also du brauchst nicht eine angstfreie Schwangerschaft zu haben, um eine schöne und kraftvolle Schwangerschaft zu haben. Und ich finde, das entsteht ja auch genau durch diesen Weg. Dieses, ich wachse rein, ne? ich spüre nach, ich lerne mich wieder besser kennen, meine Bedürfnisse. Ich stärke die Bindung zu meinem Baby. Und einfach ist das alles nicht. Ne? Das ist eine Folgeschwangerschaft nach einem Verlust. Aber es ist so, so bereichernd für dich und und das finde ich macht so einfach auch diese schöne Schwangerschaft auch aus, ne? Man darf sich aber fragen, was ist denn eine schöne Schwangerschaft? Und ich höre das oft von meinen Frauen, die ich begleite, gerade auch mit der Bindungsförderung, die sagen so dieses Bewusstsein, na, das hätte ich mir so sehr für meine andere Schwangerschaft gewünscht oder wenn schon Kinder an der Hand sind, hätte ich es nur gewusst, wie oft höre ich das, ne? Wie stark einfach dieses Band auch sein kann. Und da geht es nicht darum, dass die keine angstfreien Momente mehr haben, aber sie können mit dieser Angst ganz anders umgehen für sich und für ihr Kind. Und das ist das ist für mich das eigentlich Schöne und nicht diese Abwesenheit von irgendeiner Emotion, die eigentlich auch ein Teil unserer Gefühlspalette ist.
Ja, und für mich ist das auch eine Form der Übung für die Geburt. dass für den Fall, dass dann bei der Geburt irgendwas hochploppt, dass man dann auch weiß, ah, das hat mir in der Schwangerschaft geholfen, damit umzugehen. Und das ist unfassbar faszinierend zu sehen, dass wenn es wirklich mal eine kleine Pause in der Geburt gibt und Frauen das dann anwenden, dass sobald ne, die Emotionen auch wieder verebbt sind und man das durchlebt hat und man dem auch mal Raum gegeben hat, Dinge ausgesprochen hat, vielleicht auch noch mal geweint hat, vielleicht auch noch mal seine Sorgen und seine Ängste benannt hat, dass dann tatsächlich der Körper auch wieder bereit ist für weitere Geburt. Also es ist unfassbar beeindruckend. Immer wieder aufs Neue. Und es muss nicht so sein. Und die Kinder sind so schlau. Also ich kenne auch so viele Kinder, die ihren Mamas einfach null Chance lassen, über irgendwas nachzudenken. Die einfach zack, bäm, geboren werden. Und wenn vielleicht am Anfang noch eine Frage im Raum stand, wie ich entscheide das dann spontan, ob es eher in die eine oder in die andere Richtung geht, dann ist es halt einfach keine Frage mehr. Oder es gibt auch schon geplante Kaiserschnitttermine und dann kommt halt ein Kind von alleine vorher. Aber in so einer Schnelligkeit, dass es gar nicht mehr darum geht, kann man jetzt noch einen Kaiserschnitt machen oder nicht. Also ich glaube, auch da dürfen wir wieder auch die Kinder wieder mehr einladen, ihren Weg zu sehen und den auch zu gehen und die da auch zu ermutigen und auch das als Schwangere dem Baby zu signalisieren, hey, das ist jetzt gerade der Weg, den ich für mich sehe und wenn du einen anderen Weg für dich auf diese Welt zu kommen wählen möchtest, dann versuche ich dafür offen zu sein und so, dann werden wir dann sehen, wenn es anders kommt. Ne? Also Pläne sind einfach so selten.
Ja, und es gehören halt wirklich einfach zwei dazu, ne? Man vergisst es dann auch gerne mal. So, da ist einfach dein Baby noch mit dabei, was da auch mitentscheidet.
Ja.
Wir hatten das tatsächlich in Lianas Geburt auch. Da stand auch eine Einleitung dann an, weil sie sich scheinbar laut Ultraschall nicht mehr größer wurde, nicht mehr schwerer wurde. Und aufgrund meiner Vorgeschichte wurde mir das nahegelegt und war ich überhaupt kein Freund von, aber ich hätte es dann gemacht. Und war dann mit ihr in Kontakt und habe gesagt, Liana, also so, morgen ist der Termin, ne? Und dann gingen nachts die Kontraktionen eben los. Und dann musste die Einleitung nicht geschehen, ja.
So schön.
Doro, wir haben jetzt schon mega viel drin. Ich weiß nicht, ob du trotzdem noch Abschlussworte hast. Möchtest du noch was in diesem Kontext jetzt in diese Folge reingeben?
Was ich super gerne noch sagen möchte, ist, dass ätherische Öle ein unfassbar toller Anker sein können, sowohl für die Schwangerschaft als auch für die Geburt. Und es sich so sehr lohnt, nach einem Lieblingsduft sich umzuschauen, den man gut in der Schwangerschaft riechen kann und den zu verknüpfen mit all den schönen Gefühlen. Immer dann, wenn man einen vertrauensvollen Moment in der Schwangerschaft hat, immer dann, wenn man im Kontakt zum Baby ist, diesen Duft zur Hand zu nehmen, daran zu riechen. Das ist für mich das Schnellste, was es gibt tatsächlich, weil es direkt ins Gehirn geht. Es dauert 22 Sekunden, bis so ein Duft im Gehirn, im limbischen System ankommt. Da, wo unsere ganzen Urthemen gespeichert sind, alles das, was mit Geburt und Schwangerschaft zu tun hat, hat seinen Ursprung durchaus auch im limbischen System. Und also das ist eine uralte Technik. Das ist alles nichts Neues eigentlich. Und gleichzeitig wundert es mich so oft, wie wenig es eingesetzt wird. Das mag ich auf jeden Fall noch mit dazu hingeben. Und auch, dass es wie so einen Duft, einen Verbindungsduft geben kann, den man auch weiter auch im Wochenbett dann pflegen kann. Oder wenn man merkt, dass man auch wirklich so herausgefordert ist in bestimmten Situationen, dann kann einem das helfen, wieder mehr in seine eigene Mitte zu kommen, wieder mehr bei sich anzukommen. Und also ich kenne nichts, was schneller geht als der Atem und in Kombination mit einem Duft. Also das ist wirklich was ich unfassbar schätzen gelernt habe. Und jetzt muss ich kurz was trinken und denk nochmal nach.
Gerne. Und wir machen, glaube ich, noch eine Folge, Doro, zum Thema Düfte in der Schwangerschaft. Das klingt mega spannend und ich kann mir vorstellen, das füllt bestimmt eine ganze Folge.
Bestimmt. Bestimmt, das mache ich super gerne. Ich habe mir tatsächlich einen kleinen Spickzettel gemacht, wo ich gedacht habe, da gucke ich nochmal zum Ende drauf. Ich glaube, wir haben die allerwichtigsten Dinge tatsächlich gesagt.
Ich würde sagen, es ist so viel schon im Gespräch mit drin. Ja, mega schön.
Ja. Also ich glaube, ich mag vielleicht als abschließende Worte auf jeden Fall ganz, ganz viel Mut machen, sich zu trauen, immer wieder in die Freude zu gehen, sich zu trauen, immer wieder in den Kontakt zu gehen mit dem Baby und sich auch zu trauen, sich die schönstmögliche Version der Geburt auch in der Schwangerschaft schon auszumalen und dann zu schauen, wie sich's verändert. Und es kann auch eine Bauchgeburt, eine wunderschöne Geburt sein und es kann auch von der geplanten Klinikgeburt auf einmal hin zu einer außerklinischen Geburt gehen. Und also lasst euch so ein bisschen auch noch Offenheit übrig für das, was zum Ende vielleicht auch noch auf einen wartet, was man sich wahrscheinlich in der Mitte der Schwangerschaft oft noch gar nicht vorstellen kann. Und es lohnt sich dann, diesen Impulsen zu folgen.
Ach, sehr schön. Da füge ich gar nichts mehr hinzu. Und ich würde sagen, wir schließen mit diesem wunderschönen Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Do, für das tolle Gespräch.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.